herzliches Willkommen zum dritten Teil mittlerweile in der Lehrserie. Unsere Oberlehrserie heißt ja Vorbereitung, aber in dieser Lehrerserie habe ich es mir irgendwie angewöhnt, auch immer Unterlehrserien zu machen, und diese ist Zeichen der Zeit. Ich freue mich, dass so viele da sind, die letzte Mal da waren, weil gleich für alle, die nicht da waren und die noch nicht die Lehre nachgehört haben vom letzten Mal, muss ich sagen, ihr müsst das unbedingt tun, weil ich habe heute keine Zeit für Wiederholung. Deswegen hört sie euch gerne an, hört euch auch nochmal die erste Lehrserie an, also Zeichen der Zeit 1, weil da begründe ich nochmal, warum das wichtig ist, sich damit einfach zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir in dieses Thema starten, auch wenn wir in das heutige Thema starten, nämlich Zeichen der Zeit, was sich besonders auf Israel bezieht. Und ich schaffe es deswegen nicht zu wiederholen, weil ich heute nämlich noch einen interaktiven Teil geplant habe, der unbedingt stattfinden muss, weil ich total gespannt bin auf die Ergebnisse. Deswegen werde ich heute auch ein bisschen durchrasen und auch mich nur auf dieses Unterthema beschränken. Nichtsdestotrotz will ich nochmal sagen, dass ich glaube, dass es bei diesem Thema, wie ich letztes Mal schon ausführlich erklärt habe, um unser Herz geht und einfach wem die wahre Anbetung gehört, und dass die ganze Endzeit letztendlich darum geht. Also die ganze Endzeit ist ein Kampf um Anbetung, Kampf darüber, wer die Aufmerksamkeit und wer die Ehre bekommt. Und deswegen ist es wichtig für uns, unseren Fokus einfach auf unseren Bräutigam zu behalten und wirklich eine vorbereitete Braut zu sein. Wir hatten auch letzte Woche noch eine spannende Austauschgruppe, auch mit noch neuen Erkenntnissen und so. Und dann dachte ich, ja, es ist wirklich so wichtig, nicht den Fokus zu verlieren. Das ist das Zentrale. Und deswegen will ich das nochmal an den Anfang stellen. Genau. Zeichen der Zeit Israel. Erstmal ein paar Vorbemerkungen, bevor wir uns dann konkret die Sachen angucken. Ich glaube, dass Israel, das ist für uns als betende Gemeinde, als überhaupt als ganzes Volk Gottes, total wichtig ist, einfach weil wir diese Sachen wissen müssen, um auch darüber beten zu können und auch um zielgerichtet beten zu können und um uns auch irgendwie faszinieren zu lassen, weil so vieles, was Gott da getan hat, hat einfach mit Israel zu tun, so vieles, was in seinem Plan steht, hat mit Israel zu tun, und deswegen ist es sehr, sehr spannend. Wie ihr schon sicherlich festgestellt habt, konzentriert sich die Bibel und auch gerade die Endzeitprophetien sehr auf Israel. Deswegen ist es auch ein ganz wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Und was ich besonders spannend dabei finde, ist, dass viele und sehr genaue Verheißungen, an denen wir sehen können, wie weit die Stunde schon fortgeschritten ist, sich wirklich auf Israel also ablesen lassen. Das heißt, so wie Israel steht, kann man ziemlich gut sagen, das ist sehr spannend. Und dann, was natürlich auch noch sehr wichtig ist, dass Jerusalem die Stadt ist, in der Jesus wiederkommt, und seinen Thron aufzubauen und auch von dort ab zu herrschen. Und das ist so cool, weil es wird irgendwie das himmlische und das weltliche Jerusalem quasi verbunden sein. Und das liebe ich auch so als Bild, weil es ganz oft Sachen, Jesus sagt, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden. Und das wird dann richtig sichtbar sein und total faszinierend sein. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn er kommt und herrscht. Ich bin ja Politiklehrerin und immer wenn ich so denke, Jesus kommt, um zu herrschen, denke ich mir so, Halleluja, so, weil einem fallen total viele Sachen auf, was man irgendwie optimieren kann, so an unserem Herrschaftssystem. Und ich denke mir immer, wie cool wird es dann erst, wenn Jesus das machen wird, weil dann wird es erstmal so sein, wie eine Offenbarung dafür, was Herrschaft überhaupt sein kann.
Amen.
Yay, unser Amen bleibt dabei. Genau. Das erste Zeichen ganz konkret ist die Staatsgründung Israel. Ihr dürft gerne wieder vom Bildschirm oder in eurer Bibel Jesaja 66,8 mitlesen. Ansonsten könnt ihr euch auch noch dazu anschauen, Hesekiel 38,8, 5. Mose 30,3-5 und Jesaja 14,1. Also lest gerne mit Vers 8. Wer hat so etwas jemals gehört? Wer hat so etwas schon gesehen? Hat ein Land sich je an einem Tag gebildet? Wurde je ein Volk an einem einzigen Tag geboren? Doch Zions Wehen hatten kaum eingesetzt, da waren ihre Söhne schon geboren.
Was ich so cool finde an dieser Bibelstelle, ist, dass es so diese Einzigartigkeit von Gottes Volk einfach betont, was mit keinem anderen Land der Geschichte wirklich so war und was auch in unserer heutigen Zeit, also ich war noch nicht geboren, ganz knapp davor, also es war schon ein bisschen mehr davor. Ich glaube, es ist keiner unter uns, der da schon geboren war, oder? Also ja, okay, ich frage dich lieber nicht genau nach, also nee, ist glaube ich keiner. Aber am 14. Mai 1948, nach über, wir müssen uns diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen, 2000 Jahren, wurde die Nation wieder gegründet. Also das ist so einzigartig, dass ich schon finde, wenn man sich nur diesen Fakt anschaut, muss man irgendwie dazu zu dem Schluss kommen, dass die Bibel recht hat und dass Gott irgendwie einen coolen Plan hat, weil so ein Event gab es nie wieder. Und genau, und seitdem, also wie gesagt, es sind jetzt nicht die ganz aktuellsten Zahlen so, aber sind über 600 Millionen nach Israel zurückgekehrt. Und das ist so krass. Also das überbietet sogar den Exodus, den sein Volk hatte aus Ägypten. Also das ist der größte Exodus, den es jemals gab oder also hin, wieder zurück. Und das finde ich ist so stark. Und ich finde auch wieder, dass das so ein cooles Bild dafür ist, weil es gibt viele Geschichtsforscher, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil das natürlich sehr spannend ist. Aber ich denke mir, das ist auch so ein cooles Bild wieder für Gott, weil was folgte davor? Davor war es eine richtig harte Zeit für das jüdische Volk, auch was mit unserer Geschichte zu tun hat, der Zweite Weltkrieg. So viele Juden wurden ermordet und was macht Gott? Er nimmt dieses Missgeschick der Geschichte oder diese wirklich Frevelhaftigkeit und macht daraus was Großartiges, nämlich dass sein Land zurückkehrt. Und das ist auch immer so ein cooles Bild, freue ich mich auch immer, weil wenn man durch schwere Zeiten geht und so, kann man sich sowas angucken. Erstens denkt man sich, okay, so schlimm wie das Volk Israel zum Zeit des Nationalsozialismus trifft es mich gerade nicht. Also es relativiert auch ein bisschen sein eigenes Unglück. Aber man kann auch das als Bild nehmen und sagen, hey, aus diesem Ding hat Gott einfach was Großartiges gemacht. Sein Volk ist zurückgekommen. Und es hat die Staatsgründung stattgefunden, wie in der Bibel verheißen. Aber es geht noch weiter. Dabei ist es natürlich nicht geblieben. Lasst uns gerne Sacharja 12, Vers 6 lesen. Alternativ könntet ihr auch noch Daniel 9, 25, Joel 3, 5, Sacharja 12, 3 und Lukas 21, 24 lesen. Nämlich Jerusalem unter jüdischer Herrschaft. Ich lese wieder gerne mit Vers 6. An jedem Tag mache ich die Fürsten von Juda einem Feuerbecken unter Holzstücken und einer Feuerfackel unter Gaben gleich. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und immer noch wird Jerusalem an seiner Stätte bleiben in Jerusalem. Und das ist auch wieder so ein einzigartiges Ereignis, weil wir wissen, dass Jerusalem auch selbst 1948 noch nicht unter jüdischer Herrschaft war, sondern erst am Juni 1967 zum Sechstagekrieg, auch wieder nach über 2000 Jahren, war Jerusalem wieder unter israelischer Herrschaft. Und das war auch ein totales Wunder, wie das zustande gekommen ist. Und ich habe mir nochmal so Originalaufnahmen beziehungsweise die Transkripte davon angehört, wie die Soldaten wirklich geweint haben und dachte mir so, oh, das ist so, muss so bewegend für die gewesen sein, weil ich finde es schon bewegend, dieses Ereignis, aber für die war es ja noch viel krasser, weil es auch ihre Geschichte und ihr Volk ist und das ist einfach cool. Also wenn ihr Lust habt und euch was Bewegendes anhören wollt, hört euch diese Einnahme von Jerusalem von den Soldaten an, kann man im Internet finden. Ist total stark, total einzigartig und total konkret in der Bibel beschrieben. Dann der Aufbau des Tempels, da habe ich jetzt keine Bibelstelle, weil es so viele Aspekte gibt und so viel auch impliziert ist damit, was da passieren soll. Aber wenn ihr euch da informieren wollt, könnt ihr das in Matthäus 24, 15, in Markus 13, 14, in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, ganz vielen Offenbarungen, Offenbarung 11, 1 bis 2, 13, 12 bis 18 und in Daniel 9, 11 und 12. Da sage ich jetzt mal nicht die Versangaben, aber da könnt ihr gerne weiter euch vertiefen da drin. Und das ist sowas, wo ich finde, das ist das stärkste Zeichen der Zeit, was wirklich noch nicht erfüllt ist vor unseren Augen. Also es ist wirklich noch nicht da, dass der Tempel wieder aufgebaut ist. Also ich finde, die anderen würde ich sogar schon so ziemlich als erfüllt ansehen, aber das halt noch nicht. Also das ist noch so ein bisschen spannend, aber Was wir trotzdem sehen, das finde ich ganz interessant, 60 von 100 Kultgegenständen, vielleicht sind es jetzt sogar schon mehr, wurden wiederhergestellt. Also das heißt, man ist schon dabei, das alles wiederherzustellen. Und es gibt auch schon verschiedene Gruppen. Und in letzter Zeit habe ich wieder etwas darüber gelesen, wo das noch weiter fortgeschritten ist, die Rituale wieder einzuführen und das Volk auch darauf vorzubereiten. Es gibt sogar Akademien für den dritten Tempel. Das heißt, die fangen jetzt schon wieder an, diese Riten aufleben zu lassen, obwohl der Tempel noch gar nicht da ist. Aber sehr clever, wie oft das jüdische Volk ist, weil wenn der Tempel dann da ist, dann können sie sofort loslegen. So. Also deswegen ist es was, wo man sich, glaube ich, nicht so drauf ausruhen kann und sagen, ja, das dauert noch. Ja, wer weiß. Also ich finde gerade beim Volk Israel sieht man ganz oft, dass Gott echt so einen bestimmten Moment hat und dann ist es plötzlich da so. Also deswegen finde ich das schon krass, dass sie sich so gut darauf vorbereiten und dass ja auch eigentlich diese Haltung, mit der wir an die Endzeit gehen sollen, uns einfach jetzt schon vorbereiten darauf. Dann auch ein Zeichen, was schon erfüllt ist, ist der Schabbat oder Sabbat und die Sprache. In Matthäus 24:20 steht, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Das heißt, der Sabbat muss schon wiederhergestellt werden, wenn die Zeiten der Flucht Endzeitzeichen sind. Und das in Zephania 3, Vers 9. Und was ich auch dabei super finde, wie konkret das wieder ist, da sehen wir wieder so eine ganz konkrete Sache, die Gott da gibt. Israel hat den Sabbat wieder offiziell eingeführt und von den orthodoxen Juden, jeder, der in Israel war, kann das bestätigen, wird das auch sehr streng eingehalten. Und die Sprache, was auch ein extrem einzigartiges Wunder ist, wurde über 2000 Jahre hinweg konserviert. Also normalerweise ist es so, ich habe auch selber Sprache studiert, deswegen kann ich das nur bestätigen. Also wenn wir uns an Latein und an alle möglichen Sachen denken, dass eine Sprache dann irgendwo anders hinkommt, dann wird es noch gesprochen in der einen Generation, der nächsten, dann fängt es an, sich zu verändern, anzupassen und so. Und irgendwann wird sie nicht mehr gesprochen, wie Latein ist eine tote Sprache, so. Die anderen Sprachen haben sich daraus entwickelt. Aber bei den Juden in Israel gibt es die Sprache wieder und über 2000 Jahre. Also das ist eigentlich auch für Sprachwissenschaftler was Unvorstellbares, dass sowas funktioniert, dass man über 2000 lang eine Sprache schafft zu konservieren, trotzdem ja die Juden in ganz viele Bereiche der Erde verstreut waren. Also das ist auch total einzigartig, dass das passiert. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Zeichen. Und zwar ist es die Errettung Israels. Und das ist auch was, wofür wir gerne beten und was ich auch sehr cool finde. In Matthäus 23:29 und Römer 11:26. Das dürft ihr mit mir lesen, weil das finde ich so gut und ist auch sehr groß. Denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht wiedersehen, ehe ihr nicht sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Also Römer 11, Vers 26. Also das heißt, wir müssen Gott anbeten, er ist ja wieder gelobt, also ihn wirklich anbeten. Dann wird er erst wiederkommen, ist auch eine gute Stelle, um nochmal die prophetische Lobpreisbewegung, was ich letztes Mal schon gesagt habe, irgendwie zu begründen, dass das ein Zeichen der Zeit ist. Aber was sehen wir, was passiert? Er sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Die messianischen Gemeinden verzeichnen einen enormen Wachstum in Israel. Ein paar Zahlen dazu. Genau, 1970 waren es ungefähr 100 Gläubige in Israel, also 100, die an Jesus geglaubt haben von den Juden. Und jetzt gibt es 120 messianische Gemeinden und mehr als 15.000 Gläubige. Also das ist schon auch so ähnlich wie mit der Gebetshausbewegung, denke ich, sprechen die Zahlen da schon krass für sich. Also da sehen wir, Gott fängt an, wirklich sein Volk zu erretten. Und das ist insgesamt ein Anstieg von über 500%, gab es jetzt auch in den letzten 10 Jahren. Also das ist schon exponentiell krass, wie sehr das wächst. Das heißt, wir sehen, Israel fängt an, gerettet zu werden und Jesus zu erkennen als ihren Messias. Genau. Eine ganz schöne Bibelstelle, die ich euch gerne noch mit euch teilen will zum Abschluss, ist, die fasst das total schön zusammen irgendwie, was alles so passieren wird. Und zwar steht da, an jedem Tag werde ich das gefallene Königreich Davids wiederherstellen, ich werde die Risse seiner Mauern wieder vermörteln und seinen früheren Zustand wiederherstellen. Dann lese ich noch Vers 14. Ich werde mein vertriebenes Volk Israel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmern liegen, wieder aufbauen. Dann Vers 15. Ich werde sie einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe, spricht der Gott. Genauso ist es passiert. Also er hat sie aus fremden Ländern hergeholt, er hat sie eingepflanzt. Und ich finde auch so schön, dass da steht, darüber haben wir auch schon mal ziemlich viel meditiert, dass er das gefallene Königreich Davids wiederherstellen wird. Und wir wissen, was Davids Königreich gekennzeichnet hat, auch im Gegensatz zu anderen Königreichen, war einfach auch dieses Tag- und Nachtgebet. Also er hat wirklich Sänger und Musiker so aufgestellt. Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganze Gebetshausbewegung, in Israel gibt es ja schon einige Gebetshäuser, aber ich glaube, das wird nochmal exponentiell steigen, weil Gott meint damit natürlich einmal das lokale Gebiet und das sehen wir schon, aber bei Gott haben ja die Sachen, wie wir auch hier jetzt schon oft gesehen haben, immer zwei Dimensionen, also auch das Geistliche wird er auch wiederherstellen, was es bei David gab, und deswegen stehen uns definitiv spannende Zeiten bevor, beziehungsweise ich finde, wir sehen schon sehr spannende ja, Sachen einfach. Okay, ich fasse jetzt noch ganz kurz alle drei Themen zusammen und sage noch kurz was zu unserer Reaktion. Und dann haben wir gut noch Zeit für die Gruppenarbeit. Also insgesamt finde ich, wenn wir die ganzen Lehren, also Zeichen der Zeit 1, 2 und heute 3 betrachten, sieht man, dass die Trends sehr, sehr deutlich sichtbar sind und sich fast alle, also der Tempel für mich ist beispielsweise eine Ausnahme, sich genau alle Zeichen erfüllt haben oder gerade in der Entwicklung sind, beziehungsweise es noch Potenzial nach oben gibt, so, ne? Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, ja, ich höre auch oft das Argument, ja, aber früher haben das die Leute auch schon gedacht. Ja, haben sie vielleicht, aber solche Häufung aller Zeichen ist bisher einzigartig in der Geschichte und auch das Wissen darum. Also Jesus sagt ja auch, wenn er wiederkommt, wird jedes Auge es sehen. So, klar, vielleicht hat es eine übernatürliche Dimension, ne? Das kann auf jeden Fall sein, aber es gibt auch die neuen Medien. Das heißt, ich habe jetzt schon die Möglichkeit, durch Webcams auf den Ölberg zu gucken oder so, ne? Also es kann jetzt wirklich jeder sehen. So, die technische Ausstattung ist sogar oft in Entwicklungsländern total gut. So, was WLAN angeht oder was Internet Highspeed angeht, ist Deutschland ja eher noch ein Entwicklungsland. Also da sind ja manche anderen Länder schon viel, viel weiter. Was wichtig ist aber, dass Jesus sein Volk vorwarnt und er auch ist, der es bereit macht und er uns aber auch auffordert, dass es wieder so ein Ding ist zwischen, wir gehen Schritte oder machen uns bereit, aber Jesus geht mit uns sozusagen. Und dass es total wichtig ist, damit einfach zu leben, was Gott vorhergesagt hat. Ich finde es auch ganz spannend, noch andere Sachen, wir hätten auch noch Sachen wie mit dem Chip und so, das ist ja auch, das finde ich auch immer so ein total spannendes Thema, was man sogar mit Weltmenschen gut thematisieren kann, also Atheisten, die nicht an Gott glauben, weil es gibt schon Regionen, ich glaube Großbritannien war das, die sich einen Chip in die Hand pflanzen lassen und damit bezahlen, so, das steht in Offenbarung, ne, dass wir ein Zeichen auf der Hand oder auf der Stirn haben werden, womit auch der Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Und sowas gibt es schon. Also wir leben wirklich in einer krassen Zeit, wo es die Sachen, die es in der Bibel stehen, einfach ja schon existent sind beziehungsweise kurz davor stehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist unsere Reaktion? Heute fällt mir das relativ leicht, weil wir auch spannende und tolle Zeichen der Zeit gesehen haben. Aber auch bei den Zeichen der Zeit, die erste Lehrserie, die negativ sind, glaube ich einfach, dass es eine totale Begeisterung ist, weil vor Jahrtausenden wurde der Plan, Gottes Plan sozusagen, bis ins Detail vorhergesagt. Und niemand konnte es wissen. Niemand konnte wissen, dass es sowas wie Internet geben wird und alle wirklich sehen können, was auf dem Ölberg passiert. Also das war ja total abstrakt. Das ist sehr, also noch nicht mal denkbar. Man konnte es noch nicht mal in Worte ausdrücken. So abstrakt war es irgendwie. Und ich glaube, unsere Haltung, die daraus schlussfolgert, ist einfach Anbetung. Weil Gott hat alles in der Hand. Wir sind safe, weil wir ihn kennen und weil wir wissen, dass er die Macht hat, einfach alles neu zu machen in seiner Herrlichkeit und auch diese Gewissheit zu haben. Er hat es unter Kontrolle, er hat es geplant und wir sind in seiner Hand. Also ich glaube, wir brauchen uns wirklich überhaupt nicht fürchten, abgesehen davon, dass es eine großartige Ernte und großartige Wunder, Zeichen und Wunder geschehen werden, wissen wir, wir sind einfach in seiner Hand. Genau. Ich glaube auch, dass unsere Reaktion auch sein sollte, Gebet, natürlich Intimität, aber auch Fürbitte und auch Freisetzung und Vorbereitung. Also das finde ich sowieso noch ein spannendes Thema, so Fürbitte im Kontext der Endzeit, weil Jesus uns ja schon gesagt hat, was passieren wird und was ist unsere Rolle so als Beter. Also das ist eine Frage, die mich sehr bewegt. Wenn ihr da coole Erkenntnisse habt, kommt gerne auf mich zu, weil ich mir so dachte, eigentlich haben ja immer die Fürbitter das freigesetzt, was Gottes Plan ist. So, ne? Und Gottes Plan ist auch krass in der Endzeit. So ist es unsere Aufgabe, da reinzubeten? Für was sollen wir da beten? Also ich glaube, wir brauchen da total viel Führung von Gott einfach. Auf jeden Fall eine spannende Frage. Genau. Dann eine ganz coole Sache, was ich als Reaktion finde. Ich finde das eine super Möglichkeit zur Evangelisation. Ich habe es oft ausprobiert und es funktioniert richtig gut. Also man kann ja einfach mal den Leuten so sagen, so, es gibt ja immer so Leute, die sagen, oh, in was für einer Zeit leben wir, alles ist so schrecklich. Also ich glaube, die Menschen merken schon, hey, es ist irgendwie eine interessante Zeit gerade. Ich glaube, dafür gibt es schon eine Wahrnehmung, zumindest bei einigen. Und dann mal zu sagen, ja, ja klar, weiß ich, steht ja eh schon in der Bibel so. Und da entspannen sich so super Gespräche, wo man sagen kann, du, pass auf, Gott hat das gesagt und so ist passiert. Also ich habe das schon selber gemacht und die Leute sind echt baff so. Also die sagen dann so, oh, das ist krass. Also die haben dann so eine echte Wahrnehmung davon, wie groß Gott ist. Und das ist auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit. Also versucht es mal, ist ganz spannend. Genau. Neue Medien nutzen zur Information und Evangeliumsverbreitung, zu sagen, hey, auch wenn sowas mit dem Chip kommt, ey, Gott hat es schon vorher gesagt, das ist doch richtig cool oder ziemlich genial von Gott. Und natürlich auch Gebet für Israel und Vorbereitung für Gottes Volk, weil wir müssen Christen sein, die vorbereitet sind. Und meine Erfahrung, habe ich ja letztes Mal schon gemacht, ist gerade, dass auch die Großkirchen, nicht alle, aber generell sehr wenig auch über Endzeit, Offenbarung und so weiter lernen. Und ich glaube, dass auch dadurch unter anderem eine große Verblendung der Christen stattfindet, weil natürlich, wenn so viele Dinge auf unserer Erde passieren, ist es erstmal eine krasse Erfahrung. Aber wir sind ja eigentlich die, die ja Bescheid wissen müssen. Wenn wir als Christen nicht Bescheid wissen, dann ist es natürlich irgendwie schwierig. Und ich lade euch ein, einfach zu gucken, was sagt die Bibel? Auch wenn ihr Nachrichten lest, finden wir das da irgendwo? Hat es einen Zusammenhang? Und euch da wirklich auch selber einfach da rein ins Studium zu gehen. Genau, das habe ich schon gesagt. Ich glaube, die Endzeit ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, Liebe und Anbetung. Und das Effektivste, was wir tun können, ist einfach unsere Augen auf Jesus zu richten, weil er hat den Plan und wir sind aufgefordert, ihm zu folgen und auch nicht verführt zu werden. Also forscht in der Schrift, wisst Bescheid und prüft auch alles, was ihr hört und seht. Definitiv mit dem Heiligen Geist ist, glaube ich, ein guter Rat. Und wie ich am Anfang auch der Lehrserie gesagt habe, zu wachen und zu beten. Das ist unsere Aufgabe, unseren Verstand zu füttern, aber im Gebet sozusagen mit den Informationen, die Gott uns gegeben hat in seiner Weisheit. Yay, ich bin genau zu der Zeit fertig geworden, wie ich es geplant habe. Ich finde eine Sache total spannend oder die mich auch sehr bewegt. Das ist in Lukas 26 bis 28 ganz spannende Aussagen noch zur Endzeit gibt. Das habe ich noch nicht mit hineingenommen, einfach weil ich, glaube ich, das spannend finde, wenn wir das zusammentragen. Natürlich habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, ich habe da noch nicht so die letzte Weisheit gefunden. Deswegen dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit, weil da steht, dass es so sein wird wie in den Tagen Noahs und Lots. Und das fand ich erstmal total interessant, weil warum steht, dass die Endzeit so sein soll wie bei Noah und Lot? Also es gab beides mal eine große Vernichtung, können wir gut abgleichen mit den negativen Zeichen der Zeit, klar. Aber ich dachte mir, wenn in der Bibel das schon so gesagt wird, dann steckt da wahrscheinlich auch ein Schlüssel für uns drin, wie wir diese Zeit auch überstehen können. Deswegen habe ich euch mal das rausgesucht und ich dachte, wir machen so 2 oder 3 Gruppen. Eine beschäftigen sich eher mit Noah und eine mit Lot. Und zwar wären meine Fragen dazu, wie wurde diese Zeit, also einmal von Noah oder von Lot, in der Bibel beschrieben? Welchen Geist erkennt ihr wieder? Also nicht nur wortwörtlich, sondern was steht so dahinter? Also was war in dieser Zeit, was hat die Menschen umgetrieben und so weiter? Wie war Gottes Plan in dieser Situation oder seine Reaktion? Und wie reagierte Noah, beziehungsweise wie reagierte Lot und seine Familie? Welche Reaktion zeigten sie? Und was können wir heute daraus lernen? Das wären so die zentralen Fragen.